viele Städte in Österreich, unter anderem auch für die Stadt Tulln dürfen wir tätig sein. Das ist ein sehr schönes Herzensprojekt. Und ja, und damit wären wir eigentlich auch schon beim Thema. Lieber Robert, du leitest in Tulln die Abteilung für Wirtschaft, Standort, glaube ich. Wie heißt die Abteilung genau?
Ja, sie hat noch eine, nachdem wir in der Stadt integriert sind, heißt sie Wirtschaft, Beteiligungen und Liegenschaften. Das ist ein relativ breiter Bereich, wobei mein Fokus schon sehr stark im Bereich Wirtschaft.
Aber da fällt das Stadt- und Standortmarketing rein, so aber da fallen aber auch so Sachen rein wie die Tullenenergie, glaube ich. Ihr habt eine eigene Energiegesellschaft gegründet,
richtig,
oder?
Richtig, genau. Vor einigen Jahren, das ist eine ausgelagerte GmbH, wo wir auch am Markt tätig sind, gemeinsam mit einem zweiten Kollegen und auch einigen Mitarbeitern im Hintergrund mittlerweile schon ganz gut etabliert. Und dann sind auch die Liegenschaften drin, wo man dann auch relativ gut kombinieren kann. Leerstandsmanagement, Schaffung von Betriebsgebieten und auch hier Impulse zu setzen. Das heißt, eigentlich ist es eine gute Kombination, um hier den Wirtschaftsstandort auch ganz gut entwickeln zu können.
Wie ist es gekommen, dass du eigentlich für die Stadtgemeinde gearbeitet hast? Du warst ja, glaube ich, nach deinem Wirtschaftsstudium, warst ein bisschen auch einmal kurz in den USA und Großbritannien und so weiter unterwegs. Wie hat es dich dann in die Stadtgemeinde verschlagen?
Genau, mir hat es dann klassisch einmal rausgebracht und dann zu merken, wie schön es wirklich auch daheim sein kann, sozusagen. Und dann mit dem Thema Familiengründung war es ein Zufall, sozusagen, dass ich dann damals eine Stellenausschreibung entdeckt habe, tatsächlich in den Weihnachtsferien, ich kann mich noch gut erinnern, vor 13 Jahren. Und so hat es sich ergeben, dass ich quasi aus Tullner Felder, geboren vor den Toren von Tulln sozusagen, dann mittlerweile auch in Tulln selber auch sesshaft geworden bin. Und das ist irgendwie schön, dass man auch den Wohn- und Arbeitsort sein eigen nennen kann und auch merkt, was die tägliche Arbeit auch hier...
Das ist schon nett, oder? Dieses unmittelbare Feedback, oder? Also wenn du was machst und du siehst, trägt das Früchte oder auch umgekehrt, okay, das ist mal in die Hosen gegangen.
Genau so, ja. Oder wird beim Supermarkt darauf angesprochen am Samstag und für ein Thema, das man vielleicht dann auch am Montag angehen kann. Das ist auch eine Seite der Medaille. Ja. Aber nein, im Großen und Ganzen ist es ganz was Schönes, wenn man quasi wirklich am Arbeitsort auch wohnen kann und umgekehrt. Und auch die Effekte seiner Arbeit auch dann an sich sozusagen.
Robert, die Stadt Tulln hat sich wirklich in den letzten Jahren, muss man sagen, so zu einer Art Musterstadt der Stadtentwicklung gemausert und ist wirklich, also in vielen Bereichen wird Tulln als Vorzeigebeispiel genommen. Ich denke nur jetzt zuletzt an den grünen Platz, an die Umgestaltung des Nibelungenplatzes, wo ganze Herrscher in Richtung Tulln schauen und sagen, was macht Tulln? Ja. Da ist vieles in die richtige Richtung gelaufen, oder?
Ja, ich meine, Tulln hatte immer schon Gott sei Dank gute Rahmenbedingungen, das heißt, was die Lebensqualität betrifft, der Bevölkerung, schöne grüne Erholungsräume, aber auch einen starken Wirtschaftsstandort, das war immer schon da. Aber das ist ja genau unser Job, uns da auch nicht auszuruhen, sondern auch das einfach aktiv weiterzuentwickeln. Denn heutzutage haben wir einen Wettbewerb der Städte, den wir auch gewinnen und wo wir uns auch messen müssen und wollen. Und es ist uns einfach wichtig, dass wir da wirklich nicht nur reaktiv unterwegs sind, sondern wirklich aktiv uns Themen anschauen, auch Trends versuchen zu antizipieren und die dann auch versuchen für Tulln und für unsere Rahmenbedingungen, die wir einfach haben, auch ummünzen zu können.
Das begonnen hat das Ganze vor, glaube ich, über 20 Jahren. Da wurde vor den Toren Tulls, glaube ich, sogar in deiner Heimatgemeinde, eine riesen Shoppingmeile aus dem Boden gestampft mit Einkaufsmärkten und so. Eigentlich ein kleines Desaster für die Innenstadt Tulln, oder?
Ja, also das war sicher so auch ein Point of No Return. Bis dahin gab es im Stadt- und Standortmarketing nicht viel, gab es auch keine Notwendigkeit, wir waren Bezirkshauptstadt. Alle mussten nach Tulln kommen, um den auch teilweise den täglichen Einkauf zu erleben und erledigen. Und damit ging es auch dem Handelsstandort sehr gut. Gab auch noch kein Online-Thema, kein Internet, kein Amazon. Daher konnte man sich darauf verlassen, dass die Kunden zu einem kamen, egal auch wie die unmittelbaren Rahmenbedingungen dann waren. Aber das war schon ein großer Einschnitt sozusagen und das haben wir nicht nur wir erlebt, sondern das war ja damals leider Gottes ein österreichweiter Trend, den man auch in der Raumplanung so gar nicht vorhergesehen hatte. Mittlerweile gibt es da ja auch entsprechende Regelungen, um das zu verhindern. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass wir enorme Kaufkraftabflüsse hatten in die Region. Die Befürchtung ist ja dann auch eingetreten, auch während der Entwicklung von dieser Einkaufsmeile. Und da musste man einfach reagieren. Und da hat man auch damals sehr, sehr schnell und rasch reagiert. Mhm. Das ist ja auch wichtig, wenn man schon quasi einen Trend nicht aktiv mitbekommt, dass man dann zumindest relativ rasch reagiert.
Du hast uns da ja ein paar Folien mitgebracht. Das ist ja für Leute, die den Hauptplatz von Tulln heute kennen, ja gar nicht mehr irgendwie in existent oder in Erinnerung. Ein Parkplatz mitten in der Stadt, Vetter.
Genau.
Und du hast ihm gesagt, man hat dann reagiert darauf.
Ja, das war diese Phase der Umgestaltung. Ich glaube, die Zuschauer können sich vorstellen, dass das keine einfache Situation war, weil man in Wahrheit bis zum Eingangsportal eine Baustellenmauer hatte. Dieses Baufeld ist jetzt darunter eine Tiefgarage. Das heißt, wir haben da 3 Stockwerke in die Erde gegraben und das hat auch eine Weile gedauert natürlich, obwohl man den Bauzeitplan noch sehr, sehr, sehr straff auch gesetzt hat. Aber das war natürlich nochmal, neben dem, dass die Konsumenten mittlerweile auch woanders hineinkaufen gingen, dann noch einmal eine Zäsur für die Betriebe. Mhm, aber, und die nächste Folie zeigt es uns dann eh, es hat sich ausgezahlt. Auch der Hauptplatz ist ein Schmuckstück, das Tulner Wohnzimmer. Das ist auch ein Wort, das haben wir nicht erfunden in der Stadtverwaltung. Das hat sich so ergeben, auch im Sprachgebrauch der Bevölkerung. Das hat uns sehr gefreut. Das ist jetzt einfach ein toller Ort. Das Parken haben wir in die Tiefe verschoben, unsichtbar sozusagen, und diese Fläche ist einfach für alles da, was man machen möchte, Wochenmärkte, Veranstaltungen von Vereinen.
Und es gibt auch einen sehr guten Frequenzbringer auch, dass es gleichzeitig gelungen ist, mit der Rosenarkade sozusagen mitten in der Innenstadt auch noch einmal ein Einkaufscenter zu haben,
oder? Das war auch so am Anfang eine glückliche Fügung, dass wir einen relativ großen Leerstand da nach Langenrohr gegangen ist und dann gab es einen tollen Investor, der beschlossen hat, auch mit Initiative der Stadt, dass man hier ein innerstädtisches Einkaufszentrum errichtet. Und das ist natürlich auch an dieser Flanke ein wichtiger Frequenzbringer immer noch. Und auch war immer schon klar, dass es hier eine sehr gute Zusammenarbeit gibt. Ja. Auch zwischen den Personen. Ja, das ist halt nicht so, dass das ein Einkaufszentrum ist, dass sich das nicht weiß, wo es sitzt, sondern hier gibt es einen guten Austausch. Und das ist auch ganz wichtig, dass man die Aktivitäten auch, die man hier hat, auch entsprechend noch eintaktet und sich austauscht.
Hinter dieser Stadtentwicklung steht ja auch eine klare Vision, eine klare Positionierung. Wie wichtig ist die aus deiner Sicht?
Also wir haben uns jetzt in diesem Visionsprozess vor vielen, vielen Jahren gestellt und haben dann Tulln als Gartenstadt Österreichs auch versucht zu promoten, ist das falsche Wort, weil das Schöne daran ist, das ist jetzt nicht so ein klassischer Leitbildprozent, also im negativen Sinne, wie man ihn kennt, wo man quasi ein Leitbild verordnet bekommt. Das hängt sich jeder Mitarbeiter in seinem Büro, misst sich durch und versucht es zu leben, sondern es war eigentlich immer klar, dass Tulln Gartenstadt ist. Das begann schon mit dem Blumenschmuck-Wettbewerb zu Zeiten der Messe vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und es war eigentlich, also gut deutsch, aufgelegt, dass wir das sind. Und
daher aber auch da ist es irgendwo auch Hand in Hand mit der Wirtschaft gegangen, oder? Weil die Messe hatte diese große Gartenbaumesse, oder noch nicht so große, aber entwickelt. Ne? Dann habt ihr im Tullner Feld halt die vielen Gartenbaubetriebe. Also einerseits gibt es den wirtschaftlichen Background dazu und andererseits jemanden, der irgendwie erkennt, das ist unser Thema.
Genau, also wir haben dann daher diese Vision auf alle Lebensbereiche auch umgemünzt und verwenden das ganz gut. Und auch im Thema Wirtschaftsstandort und Standortentwicklung ist das Gartenthema ein nicht unwesentliches. Wir merken das auch immer in vielen Gesprächen, dass es auch ein Entscheidungskriterium sein kann für eine zum Beispiel Betriebsansiedlung tatsächlich. Ja, weil, sind wir ehrlich, die Hard Facts sind in Österreich alle ähnlich. Wir haben die gleichen Steuersätze, wir haben ähnliche Arbeitsmarktthemen. Und es sind halt dann doch die Soft Facts, die dann manchmal auch entscheidend sind. Und das ist einfach eine authentische Vision und daher ist sie auch so erlebbar auch für unsere Gäste und für unsere Betriebe.
Ja, da passiert eben ganz viel in Sachen Promotion auch, also Kampagnen, aber eben, so wie du sagst, auf allen Ebenen auch. Und wenn man sagt, eben auf allen Ebenen, dann würde ich ganz gerne auf ein Projekt auch zu sprechen kommen, das jetzt in jüngster Zeit sozusagen euch stark umgetrieben hat. Das war die Neugestaltung des Nibelungenplatzes. Also auch wiederum so eine städtebauliche Maßnahme, an der Donaulände liegend, eigentlich ein Parkplatz, der außer Haas wahrscheinlich nicht recht viel ist.
So ist es. Und es war auch ein Parkplatz mit über 200 Stellplätzen, vor allem für die Mitarbeiter der Innenstadtbetriebe. Von der Lage her war es eine unglaublich tolle Lage, nämlich zwischen der Innenstadt und der Donaulände, die auch vor einigen Jahren neu gestaltet worden ist. Und da gab es auch die Vision auch des Bürgermeisters, dass einfach diesen Platz, der von der Lage her einfach ein ideal lag, hier umzugestalten, auch ihn zu öffnen für unsere Bevölkerung und auch das Thema Garten quasi in diesen Platz zu bekommen. Und es ist jetzt ein großer Garten geworden, wenn man so möchte, ja, auch wieder mit verschiedenen Bereichen, die man auch nutzen kann, auch wieder andere Vereine oder auch unsere eigenen Aktivitäten. Und das Rathaus ist ja rundherum, ist auch unser Arbeitsplatz. Es ist einfach ein unglaublich toller Platz geworden.
Also es ist wirklich, wenn man da heute ist, also man kann sich gar nicht mehr vorstellen, genau, wie das noch ein paar Jahre davor ausgesehen hat, oder?
Definitiv, ja.
Und es ist so ein richtig chilliger Platz, also chilliger Bereich geworden, wo verschiedene, ich glaube, da sind von Yoga in der Früh, und, also verschiedenste Sachen einfach dort. Und es ist eben so wirklich ein netter Treffpunkt, also nicht nur ein touristisches Element, sondern sehr viel für die Thulner wahrscheinlich, die im Zentrum,
genau,
leben, oder?
Genau. Also es wurde sehr gut angenommen. Das zeigt ja auch wieder, dass es einfach das richtige Projekt war, auch ja, für Thulen, ja, weil es einfach genutzt und erlebbar gemacht wird, ja, in der Praxis.
Also du hast ja schon angesprochen, diese Positionierung als Gartenstadt ist etwas, was auch tief in den Wirtschaftsbereich reingeht. Ja? Wie wichtig ist es aus deiner Sicht auch für die Wirtschaftsstandortpositionierung?
Naja, wir haben das in jedem Lebensbereich verwendet und daher auch im Wirtschaftsbereich. Und wir merken das selber auch in vielen Gesprächen, dass das einfach passt und passend zu tun ist. Und das macht es manchmal doch aus. Wir spielen ja auch mit diesen floralen Sprüchen. Thulen blüht auf zum Beispiel im Moment im Frühling in der Innenstadt. Oder auch den floralen Motiven, und das ist einfach was Stimmiges.
Oder auch so Dinge wie ein guter Boden für dein Business,
genau,
oder so.
Ja. Also das ist irgendwie, am Anfang war es nicht ganz klar, aber eigentlich auch da wieder passt es perfekt.
Ja. Aber es hat sich daraus auch schon noch ein Ökosystem ergeben, oder? Also ich meine, ihr habt ja angefangen von wissenschaftlichen Institutionen wie der BOKU, der FH-Standort hat, glaube ich, einen Schwerpunkt mit Agro-Technologien. Also dann hat man eben die Thulner Felderbetriebe. Also es gibt schon sozusagen ein Ökosystem, wo man sagt, wenn ich irgendwie im Zuge von Bio, Agro-Technologie, Garten sozusagen irgendwie Zulieferer oder Ideengeber bin, dann könnte es...
Ja, definitiv. Also Thulen ist ja Technopolstandort für die grüne Biotechnologie, das sind schon seit 20 Jahren. Ja. Und daher hat es auch da gut gepasst und fühlt sich auch der Campus quasi wohl in diesem Visionsprozess. Und man merkt es auch einfach, dass das einfach auch bei Entscheidungen für Standorte dann einfach ein nicht unwesentliches Thema ist. Ja. Und die Betriebe merken auch wenn sie dann zu uns kommen, zu sich als Gespräch und nach Thulen kommen und die Einfahrten sehen, das ist einfach stimmig, das passt, das fühlt sich richtig an. Und wir hatten das vor einigen Wochen, so ein Gespräch von einem deutschen Investor, der hat gesagt, das brauchst du gar nicht mehr weiter schauen, das ist es, ja, er möchte daher. Und er findet das einfach so stimmig und er war schwer begeistert und genau das wollen wir damit erreichen.
Kommen wir ein bisschen zu euren Tätigkeiten im Stadtmarketing, weil da seid ihr auch sehr innovativ und sehr, sage ich jetzt einmal, auch sehr aktiv unterwegs. Also ich sage immer, von nichts kommt nichts und die Positionierung ist die eine Geschichte, aber man muss das ja laufend in Aktivitäten umsetzen. Du hast uns auch da ein paar Themen oder Folien auch mitgebracht, was ihr da so, auf welchen Ebenen ihr das macht. Vielleicht blendet ihr kurz einmal ein.
Ja, also wir wollen uns zwar nicht ausruhen, auch wenn der Hauptplatz jetzt zwar, also die Rahmenbedingungen Hauptplatz passt jetzt räumlich sozusagen für uns, aber die können natürlich auch bespielt. Und da wollen wir uns nicht nur auf Glück und Zufall verlassen, daher gibt es für uns so drei Rahmenbedingungen, mit denen wir auch den Hauptplatz gestalten wollen und auch aktiv mit Events auch bespielen wollen für die Bevölkerung, für die Konsumenten. Also so unter dem Motto lebendiger Innenstadt, das ist uns wichtig, dass sich immer etwas tut, sozusagen, dass der Besucher immer das Gefühl hat, okay, das spielt jetzt gerade die Musikschule, die Stadtkapelle, das fühlt sich stimmig und gut an, da ist es quasi, bin ich nicht alleine am Hauptplatz sozusagen, was ja auch in vielen anderen Bereichen...
Zeigen da vielleicht ein paar solche Dinge her, auch wie die Kampagnen dazu ausschauen.
Genau.
Denn das ist auch etwas, was dann sehr schnell auffällt, wenn man sich durch die Stadt Thulen bewegt. Das ist es wird auch kampanisiert. Also es wird nicht nur einfach, sondern man merkt halt einfach, da tut sich was in der Stadt. Es hat eine Handschrift auch. Das sorgt natürlich schon auch für Wahrnehmung, oder?
Definitiv, ja. Also wir haben da auch größere Plakatwellen, und nutzen halt dann bis hin zu den digitalen Medien dann auch natürlich die volle Bandbreite, um auch mit unseren Events und mit unseren Plakaten mhm. auch durchzudringen sozusagen.
Und das macht ihr sozusagen einerseits so Innenstadtbelebungsmaßnahmen, wie du gerade angesprochen mhm. hast, aber auch eben auf der Eventschiene.
Genau, also es gibt die klassischen Stadtevents, die jede Stadt in der einen oder anderen Form auch hat. Ja, im Moment eben ganz aktuell der Trendfrühling wieder mit den floralen Momenten, Tulpen blüht auf, wo wir das auch mitnehmen. Und ja, so gibt es das ganze Jahr unterschiedliche Events, wo wir versuchen auch weiter die Kaufkraft auch konkret zu bündeln zu thematischen Events.
Und das organisiert alles ihr bei euch in eurer Abteilung oder wie ist da die Aufgabenabteilung?
Ja, wir haben vor vielen Jahren entschlossen, dass wir das quasi in-house lösen und nicht, so wie viele andere Städte, das auslagern in einen Rechtsträger. Gibt es zwei engagierte Kolleginnen, die das eigentlich, die Innenstadt Tag ein, Tag aus das ganze Jahr bespielen mit all diesen Ideen. Ja. Und sind auch quasi ein bisschen diese Kümmererfunktion, die sie auch braucht, ja. Wenn einmal Probleme da sind, sozusagen auch dann die
Also Personen. Das ist etwas, was uns wirklich auch in der Zusammenarbeit mit den meisten Städten und Gemeinden auffällt. Es braucht einfach auch Leute, die das machen und die es auch professionell machen und können, oder? Ja, ja. Weil, ich meine, du hast in deinem Team jemanden, der halt zum Beispiel Videos machen kann und so weiter. Das ist ja, wenn du diese Skills nicht hast, dann ist es auch ganz schwierig, oder?
Nein, erstens brauchst du sie, weil es in-house dann doch günstig ist, auch für die Städte und Gebiete. Und du bist aber schneller, du kannst einfach spontan auch reagieren auf irgendwelche Themen. Also das hat sich gut ergeben bei uns, ja, auch mit den zwei Kolleginnen, dass wir das relativ gut abdecken und da auch entsprechend das Thema mit dann doch nur eineinhalb Mitarbeitern dann auch
gut mit. Ja, weil insgesamt ist es ja trotzdem eine sportliche Herausforderung, eben wie du sagst, eineinhalb Headcounts ist ja nicht so. Ihr macht ja recht viel im Bereich Digitalisierung bzw. digitaler Channels. Zum Beispiel habt ihr eben die Cities App in Toolen eingeführt vor einiger Zeit, wo man von, glaube ich, also ich glaube, das Bonuspunktesystem ist gar nicht so sehr der Highflyer dabei, oder?
Das gibt es auch in der Form nicht mehr, genau. Okay, wir haben die dritte Start, jetzt sind es über 300. Das ist quasi unsere Idee, auch um sichtbarer zu sein und auch um den Betrieben eine Plattform zu geben, sozusagen. Funktioniert ähnlich wie vielleicht Facebook, ja, aber ist halt eine regionale Plattform von einem Grazer Startup. Die kommen aus Fürstenfeld, haben den Niedergang des Handels selber miterlebt und wollten damit etwas schaffen. Das ist ein Schwerpunkt. Wir haben das während dem zweiten Lockdown damals auch gelauncht, diese App. Und das war der Beginn auch, wo wir gesagt haben, wir wollen uns auch als Smart City, Green Smart City, das ist ja auch so ein Schlagwort, auch hier Akzente setzen.
Und generell, also vor allen Dingen Facebook und Instagram sind hauptsächlich die Kanäle, die ihr bespielt. Also genau, da habt ihr schon sehr beachtliche Followerzahlen, Interaktionen. Also mit den Kanälen erreicht ihr schon die Menschen ganz gut, oder?
Also früh angefangen bei den Kanälen, auch da eine junge Kollegin, die da dahinter steckt, die das sehr gut vorantreibt. Und wir nutzen das jetzt sehr aktiv, um unsere Stadtmarketing-Aktivitäten auch hier dann zu posten und in die Breite zu bekommen.
Das funktioniert. Wir müssen auch sagen, wir machen auch gleichzeitig, erfahren wir über diese Kanäle auch also österreichweite Kampagnen, teilweise sogar bis ins benachbarte Ausland. Sozusagen, damit bringt man dann auch nochmal auf die Kanäle ordentlich was rein. Ne? Also ja. Und eben zu diesem Thema digitales Schaufenster, erzählst uns da ein bisschen was dazu. Eben, du hast eben da eine Kollegin, die sich da, glaube ich, ziemlich reintigert in diese Themen, oder?
Genau, also ist auch so eine Idee, die da entstanden ist sozusagen, ja, nachdem sich da die jüngere Generation ja eher mit den Themen sehr intensiv beschäftigt, in dem Fall auch eine Kollegin, die sich da privat beschäftigt. Und dann ist die Idee geboren, das Tullner Schaufenster in die digitale Welt hinaus zu posaunen. Aber nicht einfach nur ein Foto zu machen und zu sagen, das ist jetzt mein Schaufenster, das würde aber nicht funktionieren, sondern wirklich mit, den Begriff habe ich erst lernen müssen, Mikroinfluencerinnen.
Also, ja.
Oder regionalen Mikroinfluencerinnen und Influencern, gibt es ja auch, ja, dann zu arbeiten, die aus der Region kommen und authentisch.
Das finde ich nämlich sehr cool, weil das wird nämlich sehr oft unterschätzt. Ja. Oft denkt man, ja, Influencer und die brauchen jetzt einmal eine Reichweite von mindestens, weiß nicht, wie viel, 100.000 Followern.
Genau.
Also diese Mikroinfluencer, die regional man sie kennt und die halt dann, weiß nicht, ein paar Tausend vielleicht oder überhaupt nur 1.500 haben oder was immer oder 2.000, die sind auch schon sehr wertvoll, oder?
Ja, also wir haben bemerkt, für die Größe von Toolen ist es so ab 1.000 echten Followern sozusagen, ja, gibt es auch Möglichkeiten, das aufzupushen, ist es stimmig und passt es und hat dann auch eine entsprechende Reichweite. Und da gibt es dann auch immer, also da haben wir jetzt eine Handvoll Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, und das hat, glaube ich, alle, auch mich überrascht, aber auch die ältere Generation, auch in der Politik, dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert, mit relativ überschaubarem Aufwand sozusagen.
Das ist eben der Vorteil, der Aufwand ist gar nicht so übertrieben und gleichzeitig macht es halt auch eine nette Stimmung, auch unter den Geschäftsleuten, oder wenn die mit der Kamera vorbeikommen und was machen oder so, das ist halt auch eine positive Stimmung generell, oder, also für die Betriebe.
Definitiv, und ich weiß noch, wir haben am vorigen Samstag das Event Frühlingserwachen gehabt und am Montag haben die Betriebe gesagt, bitte schickt uns doch das Video, das ihr gepostet habt, sie wollen das selber haben und das selber nutzen. Und das ist schon auch ein Zeichen, dass es auch die Betriebe den Mehrwert von diesen Ideen erkennen. Und das ist auch besonders schön, weil wir haben auch immer noch Betriebe, die tun sich noch immer schwer mit einer Website, die findet man auf online nicht sozusagen. Und dann ist es schön, wenn man auch hier Betriebe hat, die das Potenzial erkennen. Und das ist ja auch ein bisschen unsere Hidden Agenda, dass wir sie dazu erziehen, dass sie dieses System auch selber nutzen.
Sozusagen. Genau.
Und das funktioniert offenbar.
Kommen wir ein bisschen zum Wirtschaftsstandort wieder zurück. Mhm. Da sind ja auch einige Dinge einerseits gelungen, andererseits war es vielleicht auch ein bisschen Glück manchmal dabei, man weiß es nie, sozusagen war vorher der Fleiß und dann das Glück des Tüchtigen,
genau so
sozusagen.
Ist
das, ja. Technopol-Standort, EcoPlus am Standort, eben Haus der Digitalisierung vor kurzem, eine fette Investition, die natürlich auch wieder neue Events auch in die Stadt bringt, die Messe, dann die Natur im Garten mit dem die Gartentool, mit dieser riesengroßen Gartenschau, mit dieser permanenten. Wie wichtig sind diese Investitionen, die da getätigt werden in den Wirtschaftsstandort? Wo nützt euch das? Also zum Beispiel Stichwort Technopol-Gründungen.
Also Technopol ist sicher eine Erfolgsgeschichte, die es so nicht mehr gibt, ehrlicherweise. War ein Glück dabei, sozusagen.
Ja, ja.
Die Geschichte, die kennen alle, aber ich erzähle es ganz kurz. Geplant war ja eigentlich ein großes Friedhofsareal außerhalb von Tulln. Es wurde auch schon die Friedhofsmauer errichtet. Und wie es halt damals war, und ich rede vor über 30 Jahren, hat man sich dann beim Essen im Heuer zusammengesetzt, die Politik, und auch bemerkt, dass es da Ideen gibt, die BOKU aus Wien herauszuholen. Und das hat man wieder genutzt, schnell reagiert, wieder so ein Tulner Motto sozusagen. Friedhofsmauer steht heute noch, kann man noch besichtigen quasi. Und da arbeiten jetzt über 1.000 Mitarbeiter, 200 Studierende, und das ist eine ganz tolle Kombination aus dem Thema Forschung, Ausbildung und Wirtschaft. Das funktioniert wirklich gut. Das Gleiche ist wieder passiert, unter Anführungszeichen, wir hatten eine landwirtschaftliche Fachschule, also wieder das Thema Grün, Gartenstadt, auch das war stimmig, die wurde geschlossen vor einigen Jahren, und auch auf Initiative des Bürgermeisters wurde dann daraus eine Start-up-Schmiede, gemeinsam mit Akzent, ein Inkubator des Landes, und wir waren erst vorige Woche dort bei einem Betrieb, der ein Spin-off vom AED, die wirklich versuchen, da mit ihrer Idee das Düngen von Ackerpflanzen obsolet zu machen. Also ganz tolle Ideen. Ja. Und dieses Startup-Feeling auch dort wollen wir natürlich nutzen, die wollen wir auch in Tulln halten. Und es ist ganz wichtig, dass wir als Stadt auch hier einfach präsent sind, als Person zum Beispiel, ja, dass sie wissen, wenn sie da auch quasi Tag und Nacht anrufen können, wenn sie was brauchen. Und das schaffen wir, weil wir noch diese kleinen Strukturen haben.
Ist man noch, weil ihr noch direkt ansprechbar seid, genau, und so weiter. Aber ich finde auch da, vielleicht, das mag ich auch ganz kurz herzeigen, wie relevant das ist, auch im Internet. Ihr habt vor einiger Zeit euren Wirtschaftsauftritt verbessert im Internet und neu gestaltet. Und da ist es halt schon sehr relevant, dass man nicht immer kommt man gleich ins Gespräch. Ja? Also die Gedanken von Menschen, ich möchte etwas tun, selbstständig machen mich, oder wo mache ich das überhaupt, die schlagen ja nicht gleich bei dir auf und rufen bei dir an, oder? Und da ist es halt wirklich wichtig, dass auch der Auftritt, der Wirtschaftsauftritt der Stadt mit Success Stories, mit dem Ökosystem ein bisschen darzustellen, aber eben zum Beispiel auch ganz konkret, ihr sagt halt da sehr wohl auch, welche Services gibt es auf dem Standort. Und manchmal wird es auch ein bisschen, also ich habe manchmal die Situation, wenn ich mit Gemeinden drüber rede, wir haben ja das alles nicht. Ja? Mhm. Und wenn man dann ein bisschen auf den, genauer hinklopft, dann sieht man, naja, es gibt eine Liederregion, wo was gefördert wird. Es gibt natürlich Beratungsstellen. Mhm. Nicht alles muss man als Gemeinde immer selber machen, ihr macht es eben auch da. Ihr seid zwar Anlaufstelle, aber ihr bringt auch die, sozusagen die Leute zu anderen Fördergebern oder mit jemand anderem noch zusammen, oder?
Genau, also das haben wir immer gesagt, wir wollen und können auch nicht alles selber machen. Und es gibt für, gerade für das Thema Förderung, gibt es einfach Experten. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie eine Förderwebsite erstellen, sondern da, auch da kennen wir wieder die Ansprechpartner und können ganz gut und schnell vernetzen. Und wir merken das gerade von größeren Betrieben, die auch in größeren Städten sind, die sind das ja gar nicht gewohnt, sozusagen so eine Art Serviceleistung. Ja. Ist so für uns ein Selbstverständnis, aber führt dann doch auf zu dem berühmten Aha-Effekt. Und das ist dann auch so ein weiterer Soft-Fact für eine Entscheidung, in Tool zu investieren zum Beispiel.
Ich glaube, ein Soft-Fact, weil es da wieder gerade jetzt kommt, ist, dass ihr einen eigenen grünen Strom habt, oder? Das ist schon mal so für die Erzählung der Gartenstadt, aber auch für die Unternehmen, die man anziehen möchte, ist es natürlich eine coole Geschichte auch, oder?
Also definitiv wieder stimmig, authentisch, passt zu unserer Vision und hat sich auch vor vielen, vielen Jahren, vor 10, 15 Jahren entwickelt, damals mit der größten kommunalen PV-Anlage, nämlich auf den Messehallendächern. Und daraus ist quasi jetzt vor 3 Jahren die Tool Energie entstanden, als eigene Rechtspersönlichkeit am Energiemarkt aktiv. Und auch dort ist unsere Stärke die kleine Struktur. Da gibt es jetzt keine Kundennummern mit Firmenkundenabteilungen, sondern die regelmäßig wechseln, sondern da gibt es 2, 3 Ansprechpartner in dem Fall. Mhm. Und das schätzen auch unsere Firmenkunden in dem Bereich, aber auch die privaten Haushalte sehr.
Ist das ähnlich wie eigentlich eine Energiegemeinschaft gelöst? Also das heißt, ihr habt produziert ihr statt die Energie oder sind andere Produzenten auch dabei?
Ein klassischer Energieversorger, so wie ein Verbund oder ein EVN.
Ja.
Nur besser.
Genau, nur besser und regionaler.
Also tatsächlich, manchmal erwähne ich, dass wenn man sich für uns entscheidet, die Tool Energie, dann leuchten die Glühbirnen oder die LED-Lichter stärker und tatsächlich glauben das manche. Das ist ganz spannend, aber daher, manchmal muss man sagen, das ist jetzt mal ein Scherz natürlich, aber
sie leuchten schöner
vor allen Dingen. Schöner und grüner, nein, aber tatsächlich ist der Energiemarkt, das möchte ich vielleicht sagen, für viele eine große Blackbox. Und tatsächlich gibt es da ganz viel Aufklärungsbedarf, überraschenderweise. Das ist auch ein Grund, warum es so eine geringe Wechselrate gibt. Anderes Thema.
Darf ich an der Stelle ein bisschen den Ball zu euch zurückspielen und euch ersuchen, gibt es Fragen an den Robert? Gibt es etwas, was ihr mit dem Robert kurz diskutieren wollt? Wer hat was auf Lager? Wen brennt was unter den Fingernägeln? Sonst, wenn es noch keine Fragen gibt, gebe ich euch nur ein bisschen Zeit und mache dazwischen noch einen kleinen Schlenkerer. Ihr habt auch so etwas wie einen Startup-Wettbewerb gemacht, wo ihr ganz groß aufgerufen habt, Gründer, sozusagen ähnlich wie man das aus 2 Minuten, 2 Millionen kennt, nur mit ein bisschen einem anderen Konzept dahinter. Wie läuft das Konzept und wie happy seid ihr damit?
Ziel war, dass wir 5 Preisträger, also 5 Startups, da versuchen, in die Gründung in Tool zu bewegen, dass sowas auch von den Ressourcen her und von den Preisen her eingetaktet. Auch da war der Start dann schwieriger, weil es war Corona und dann mit dem Ukraine-Krieg auch der Anstieg der Gaspreise. Also viel Unsicherheit im Markt und gerade für Startup natürlich noch viel schwieriger, weil wir haben das gemerkt, da schlummert in jeder Stadt, glaube ich, extrem viel Potenzial in der Bevölkerung, die zwar vielleicht einen Arbeitsalltag haben in einem Job, aber eine Idee im Kopf haben. Und sich vielleicht nicht drüber trauen, auch hier quasi den Schritt in Richtung Gründung zu tun und schon gar nicht, wenn es hier wirtschaftliche Unsicherheiten gibt. Und mit diesem Prozess, der war schon sehr aufwendig, auch von den Ressourcen her und auch finanziell natürlich, haben wir es aber geschafft, tatsächlich 5, es waren dann schlussendlich 4 Jungunternehmer, wobei, also so war es dann gar nicht, es war wirklich ein quer aus dem Gemüsebeet, die diese Idee im Kopf hatten, das war bei allen eigentlich gleich, ja, und sich dadurch getraut haben, wir hatten dann auch Einreichfrist und gesagt, okay, jetzt mache ich das einfach, haben ihr Konzept auch niedergeschrieben, es war einfach nur im Kopf drinnen, tatsächlich am Businessplan haben sie unterstützt und der Preisträger, der gewonnen hat, Womo, ist ein Gastrokonzept, Fusionsküche, also sind zwei Best Friends seit dem Kindergarten, ja, aufgewachsen in unterschiedlichen Regionen dieser Welt, ja. Und die merkt man einfach jetzt beim Besuch, dass da ganz viel zusammenkommt und Kochen ist ihre Leidenschaft. Und hätten sich aber, sie sagen es immer noch, sie hätten sich nicht getraut, diesen Schritt zu tun.
Ja.
Mit unserer Wahrnehmung und auch mit unseren Unterstützungsleistungen haben wir ihnen aber auch das Vertrauen gegeben, das zu tun.
Und es ist schon noch ein Unterschied, wenn du eben so mit so einer Idee schwanger gehst und du präsentierst sie dann Leuten, die eine Ahnung haben davon und eben das dann auch ein bisschen beurteilen können und du kriegst dann Bestärkung und jemand sagt, eigentlich coole Sache. Ja. Und das ermutigt dich dann schon noch einmal, dann wirklich das umzusetzen auch. Und dann ist ja da drumherum sozusagen ein kleiner Kosmos geschnürt noch. Das heißt, die dann in dieses Programm kamen, die haben ja dann diverse Unterstützungsleistungen erfahren, oder?
Ja, wobei im Nachhinein war das Wichtigste, das, was ihr in der Hand nimmt, dass man ihnen meistens im Bereich Businessplan jemanden zur Seite stellt.
Ja.
Und auch einen Experten, wir hatten dann auch einen Gastro-Experten dabei aus dem Burgenland, der gesagt hat, so wird es funktionieren, so geht es nicht, das war ganz wichtig. Ja. Und die anderen finanziellen Leistungen, wir hatten dann eine Website gesponsert und so weiter und waren dann gar nicht so wichtig, überraschenderweise. Es war wirklich das, wir nehmen es in die Hand.
Businessplan, Konzept.
Wir sind dahinter, wir sagen, hey, es ist Mai, wir haben es ausgemacht, im Mai haben sie ein bisschen dann fertig.
Ah ja,
genau. Haben sie auch ein bisschen auch gepusht. Das war fast das Wichtigere, tatsächlich.
Und die haben jetzt ein Lokal bei euch eröffnet und das gibt es auch noch.
Das gibt es auch noch, es war dann auch noch eine Goldschmiede, es waren halt kleinere Ideen, die dann jetzt
aber auch eine. Aber das ist eben auch interessant, weil wenn wir an Startups denken, dann ist halt immer so der Fokus auf diese IT-Startups, die irgendwas Skalierbares machen und so. Ja. Ihr habt schon in dem Wettbewerb ganz normale, unter Anführungszeichen, Gründerinnen, Gründer gehabt, die eben zum Beispiel Gastronomie machen wollten oder was hast du gesagt, zu Goldschmiede? Also, oder?
Das habe ich ja vergessen. Ziel war es natürlich auch, dass man in der Innenstadt bestehende Räumlichkeiten bespielt.
Ja.
Und das war jetzt eigentlich die Hidden Agenda dahinter. Also es war daher klar, dass das jetzt kein IT-Startup werden wird können, sondern eher etwas, das in den Branchenmix von der Thuner Innenstadt einfach dazu passt.
Genau.
Und es waren dann sehr viele Gastrokonzepte, Goldschmiede und auch noch ganz was anderes. Aber es war immer klar, dass diese Konzepte wurden auch nur von uns unterstützt, wenn sie einen bestehenden Lehrstand in Thul auch
nutzen,
entsprechend dann bespielt haben.
Genau. Aber das ist eben zum Beispiel gerade so ein Learning, was du mit der Gastronomie angesprochen hast und was ich eben fein finde, dass es sogar mehrere Gastronomiekonzepte gab, weil alle kennen das, glaube ich, also das ist momentan gerade eines unserer großen Sorgenkinder in den Innenstädten, in den Ortskernen, können wir noch irgendwie Gastronomie dort erhalten? Und ich glaube, das ist auch ein ganz netter Push, weil wir sehen sehr oft bei den Gastronomieprojekten, dass halt in Wahrheit das Konzept häufig fehlt. Sowohl bei denen, die schon ein Wirtshaus haben, als auch bei denen, die etwas neu gründen, also dieses Thema Businessplan, richtiges Konzept zu haben und hier dann vielleicht an der Hand genommen zu werden und zu sagen, mach nicht einmal one more of the same. Ja, das ist, glaube ich, schon sehr bedeutend, gerade in der Branche, oder?
Ja, weil gerade wenn die, also bei den beiden, die waren Koch aus Leidenschaft, aber das Thema Businessplan, das hat sie verständlicherweise nicht interessiert.
Ja.
Ihre Leidenschaft war gänzlich dem Kochen und dem Entwickeln von neuen Speisen. Und daher haben die natürlich gebraucht, der ihnen da am Anfang hilft. Ja. Und die machen jetzt eine super tolle Küche und sind auch eine Bereicherung für die Thuner Gastro-Szene geworden. Ja. Also das kann ich nur mitgeben, dass solche, und da bin ich mir ganz sicher, dass es in vielen Städten schlummert, auch ganz viel von diesem Potenzial. Alle haben mal Leerstände, also eigentlich das ideale Konzept, um da diese zwei Spielbälle aufzunehmen.
Wie nachhaltig ist das jetzt? Also und vor allen Dingen, so ein Wettbewerb ist ja nicht ganz kostengünstig. Ihr habt das mit einem Beratungsunternehmen gemeinsam gemacht, die in dem Bereich eh spezialisiert sind. Aber du musst ja doch einiges an Geld in die Hand nehmen. Du kannst das nicht jedes Jahr machen, nehme ich an. Ne? Und wie nachhaltig ist so eine Initiative oder könnt ihr was von dem mitnehmen, wo ihr sagt, das können wir eigentlich in einen Regelbetrieb umbauen?
Definitiv. Wir kennen jetzt den Prozess. Also das Know-how haben wir uns damit übernommen. Wir wissen, dass es diesen finanziellen Förderanreiz gar nicht so braucht.
Ja, ja.
Es braucht eigentlich die Personalressource, um sie an der Hand zu nehmen. Und für das Thema Business Angels und Business Plan gibt es ja zuhauf viele Agenturen, auch vom Land Niederösterreich in dem Fall oder auch anderen Bundesländern dann. Und mehr, also das klingt jetzt so einfach, mehr braucht es dann eigentlich fast nicht.
Ja, ja.
Und das ist in Zeiten von klammen Städte- und Gemeindebudgets natürlich aus unserer Sicht daher eine ideale Ergänzung. Wir wissen, wie es funktioniert. Es ist jetzt gar nicht so die Hochwissenschaft. Ja. Und es ist halt oft einfach die Personalressource, die man braucht.
Ja, genau. Das ist schon wichtig. Aber vergleichsweise, wenn ich jetzt an die Ausgaben, die eine Gemeinde sonst so zum Stemmen hat, denke, geht es ja um relativ kleine Kosten für so etwas,
natürlich,
oder? Und gleichzeitig aber wichtiger Hebel.
Ja, genau. Also es ist ja die Wertschöpfung, die man damit generiert, kann man, ist ja in vielen Facetten. Das ist natürlich einmal die Kommunalsteuer, die kann man relativ klar definieren, aber es ist ja viel mehr als das.
Ja. Ja.
Das ist jetzt schwierig auch zu bepreisen und dem entgegenzustellen, aber das ist uns bewusst und ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass es da eine Wertschöpfung und damit auch eine Umwegrentabilität.
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, eben nicht zuzuschauen, genau, bei Leerstand in der Innenstadt zum Beispiel, oder da sehr rasch zu reagieren, weil wenn da sozusagen, wenn du da ein bisschen drüber bist, wenn da so Kipppunkte erreicht sind, da gibt es eh so Durchschnittswerte, wie viel da leer stehen darf, dann irgendwann ist es eine Abwärtsspirale, oder? Und niemand erkennt mehr eine Chance, dort was zu machen, weil er sagt, das ist eh tot.
Es ist so. Und es gibt jetzt eine aktuelle Studie vom letzten Herbst, dass österreichweit die Leerstandsquote in der Innenstadt 15% ist. Das ist nicht mehr ganz so wenig, ehrlicherweise. Und da muss man wirklich aufpassen, wie du schon erwähnt hast, diesen Punkt of no return. Wenn man da nicht aktiv oder schnell reagiert, da was tut, dann kann das ganz schnell in die falsche Richtung gehen.
Genau,
und dann kann man sich so ein Projekt, also dann bringt das auch nichts mehr.
Dann. Weil dann würde man sich von so einem Projekt etwas erhoffen, was es nicht leisten kann.
So
oder
so
nicht.
Dann, ja. Genau.
Gibt es mittlerweile Fragen von euch aus dem Publikum?
Bei euch beim Rathaus jetzt verschwunden sind, wo seid ihr jetzt? Lauter daher? Naja. Oder wo seid ihr hin? Weil das ist immer relevant.
Sie haben eher
ein für die Innenstadtbelebung, jeder sagt, ich brauche einen Parkplatz.
Ja.
Deswegen ist es interessant, wo die hin verschwunden sind.
Das Parken war ein riesengroßes Thema. Es war auch nicht ganz so einfach. Ja. Aber bei uns war es einfach so klar, das war nämlich ein gebührenfreier Parkplatz, ohne Kurzparkzone, auch ohne zeitliche Beschränkung. Was ist daher passiert? Von 7 in der Früh bis 9 hat sich da gefühlt mit den Mitarbeitern der Betriebe in der Innenstadt, also Angestellte von der Bank, von einem Handelsbetrieb, und für die Konsumenten war es ja gar kein Parkplatz. Das heißt, die Konsumenten hatten ja eh immer schon ausreichend Parkplätze direkt runter. Und wir haben daher, das war schon war uns auch bewusst, das war ja auch eine große Bürgerbeteiligung auch dabei, das ist ja auch ein Erfolgspunkt gewesen dafür, dass wir gesagt haben, wir bieten in den bestehenden Tiefgaragen der Stadt und auch am Hauptplatz attraktive Konditionen, die wir auch fördern für das klassische Mitarbeiterparken. Das heißt, jetzt kriege ich einen Parkplatz um 30 Euro im Monat in der Tiefgarage. Im Sommer ist es schön kalt und im Winter ist es kein Eiskratzen. Und ja, damit gibt es eigentlich tatsächlich niemanden mehr, der diesen Parkplatz vermisst.
Ich glaube, das Problem sehen wir relativ oft, dass nicht bewirtschaftete Parkflächen, zentrumsnahe Parkflächen echt zum Problem werden, weil sie werden einfach missbraucht sozusagen und helfen uns bei dem überhaupt nicht, was wir brauchen, nämlich mehr Frequenz in der Stadt. Ja. Und Mitarbeiter und Eigentümer von Unternehmen, die finden eine andere Lösung, so wie du sagst, Dauerparkplätze, Ding. Oder es ist ja auch so, also zum Beispiel gerade die Stadt Thulen hat ein exzellentes öffentliches Verkehrssystem. Die Stadt Thulen hat von den Citybikes angefangen, Nextbikes über E-Shuttle und. Also ich habe sehr viel in dem Mobilitätsbereich auch gemacht. Also dass man sozusagen nicht unbedingt bis ins Zentrum auch fahren müsste.
Ja, richtig.
Oder?
Ja.
Also wenn, vor allem, wenn man dort arbeitet. Ne? Also ist was anderes, wenn ich dort einkaufe, als wenn ich dort arbeite.
Ja, genau. Aber wie gesagt, der Besucher, der Konsumentenparkplatz war es nie, aber es war ein riesengroßes Thema. Sie können sich es vielleicht vorstellen. Ne?
Ja. Meinhard. Ja, Entschuldigung. Ja.
Die Frage habe ich noch. Wie spielt sich das Thema Coworking bei euch in Thulen? Das auch in der Innenstadt?
Ja, haben wir vor 5-6 Jahren, das war eine ehemalige Oberbank-Filiale, haben wir den Eigentümer so weit gehabt, dass er, das war Privateigentümer, dass er für diese Idee offen war. Wir haben immer gesagt, Selber machen wir es nicht. Wir würden gerne diese Idee einem privaten Investor einpflanzen, sozusagen. Und jetzt, das hat dann nicht funktioniert, weil der hat dann relativ schnell wieder Mieter gefunden. Und das ist immer so das Thema, wenn man Leerstand versucht zu entwickeln in der Stadt und Ideen einzuflüstern, wenn dann am nächsten Tag ein Mieter kommt, ist der Leerstand weg, weil dann nicht die Mieter damit sieht, was ich auch verstehe. Ja. Daher ist es manchmal schwierig, da Projekte zu entwickeln, vor allem jenen, die länger brauchen. Aber jetzt haben wir gerade am Hauptplatz, es ist nicht wirklich ein Coworking-Zentrum, aber es ist einmal ein Steuerberater, der hat ein Obergeschoss vermietet, kojenmäßig. Da ist aber vom Physiotherapeuten bis irgendwie zum Selbstständigen alles drinnen. Aber wir selber betreiben ja das so ein Zentrum nicht in der Stadt.
Da könnte
wir
nachher
machen selber. Wir machen es selber.
Okay.
Und machen es auch sehr erfolgreich, weil wir es sozusagen zu Stadtteilbelebungen verwenden. Mhm. Wir haben auch das Lenthafenviertel in Klagenfurt, das ist ein Begriff, das
ist aus der
Straße nach Klagenfurt hinein.
Ich war da vor einigen Jahren.
40 Arbeitsplätze, ja.
Okay.
Das funktioniert.
Ja. Ich glaube auch.
Du musst halt einfach Geduld haben, aber am Ende des Tages funktioniert und die Politik muss sich halt bekennen dazu.
Ich glaube nämlich, die Schwierigkeit dabei ist nämlich auch, wie sehr wird denn so ein Coworking Space wirklich zum Businessmodell, dass es wirklich ein Privater betreiben kann. Und das ist eine echte Sache-Geschichte. Das wissen wir selbst dann an Standorten wie in Wien. Ja. Also Coworking Spaces, viel Fluktuation natürlich drinnen. Du musst da permanent in die Bewerbung auch gehen. Du brauchst deine Systeme, dass das funktioniert. Und das ist für einen privaten Betreiber, also da gibt es auch Economies of Scale, weil wenn ich jetzt da sage, das mache ich für 5, 6, 7 Arbeitsplätze, dann funktioniert das fast in der Regel nicht, sondern das ist eher schon weiter oben angesiedelt, glaube ich fast. Also wie ihr das eben jetzt in Klagenfurt macht und du 30, 40 Arbeitsplätze hast, schaut das auch, schon wieder ein bisschen anders aus, oder?
Genau so ist es.
Ja. Ja, und das Thema ist auch in einer Innenstadt hat man immer das Thema Wohnen als Konkurrenz. Das ist leicht, da traut sich jeder drüber.
Ja.
Und wenn man als Stadt dann trotzdem Impulse setzen möchte, muss man eh fast über die Raumplanung sozusagen dann, da gibt es ja auch ein Regelwerk, das mittlerweile, das Städten ermöglicht, auch mit einer anderwertigen Widmung dann auch da ein paar Dinge reinzuschreiben, die man sich als Stadt für die Entwicklung wünscht. Weil sonst hat man im schlimmsten Fall bei jedem neuen Projekt davon nur noch Wohnungen. Ist zwar auch jetzt ein Frequenzbringer, aber es ist dann doch ein Mix in so einer Innenstadt. Ja. Und da muss man schon auf Stadtdach dann raumplanerisch ein bisschen drauf schauen, dass der auch so bleibt oder in diese Richtung geht, die man sich vorstellt.
Darf ich den
alles Gute.
Danke vielmals, danke. Meinhard, darf ich dich bitten? Du hast auch schon länger dich zu Wort gemeldet.
Ich bin der Letzte. Der Herr Fankhauser war vor mir.
Ah, okay. Werner, bist du noch da eigentlich? Mal schauen.
Ja,
Genau. Ja, wir hören dich.
Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Frage stellen, habe aber noch ein paar Gedankengänge, die ich gerne mitteilen möchte. Ich bin jetzt seit 4 Jahren am Standort in Toul, direkt am Minoritenplatz, praktisch für Tourismus zuständig. Und seit 4 Jahren darf ich mitbeobachten, wie sich die Stadt weiterentwickelt, wie scharf sie sich positioniert als Gartenhauptstadt. Und gerade bei dem Nibelungenplatz, wo ein klimafitter Platz von einem ehemaligen Parkplatz draus gemacht wurde, war meine große Sorge, was passiert mit den Parkplätzen. Das ist ein riesengroßes Thema. Die Stadtgemeinde hat den Bürgerbeteiligungsprozess lange sehr, sehr transparent gemacht, hat da schon Druck rausgenommen. Die Analyse der gesamten Parkflächen, wann die Stoßzeiten in den Parkhäusern sind und so weiter, perfekt aufbereitet. Und ich muss sagen, es gab überhaupt kein Problem. Also ich habe Stau vermutet, rund um den Minoritenplatz überhaupt kein Thema. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und meine Frage wäre eigentlich, das Thema Stadtmarketing ist ja bei Ihnen angesiedelt. Und das Innenmarketing, Innenstadtmarketing, das ganzjährig praktisch extrem viele Aktivitäten macht, ist die auch zuständig für den Nibelungenplatz, für die Bespielung des Nibelungenplatzes oder fällt das nicht?
Naja, die Idee ist ja schon, dass das ein Platz ist für die Bürger, für die Vereine und für die Bewohner und dass sie der selber bespielt. Also da wollen wir ja gar nicht großartig jetzt da Akzente setzen, ein paar machen wir natürlich schon, ja. Aber die Idee ist schon, das ist ein Platz auch für unsere Bevölkerung, die soll den nutzen, wie sie möchte, mit Vereinsfesten, mit dem Yoga in der Früh. Wir nutzen den natürlich auch, weil das ist für uns ein Teil der Innenstadt, der Platz, wir nutzen den natürlich auch, aber wir haben derzeit den Auftrag, mit einem riesen Budget den Platz jede Woche zu bespielen, ja, sozusagen. Also diese Idee war ja immer eine, wir geben den, also Platz machen, sozusagen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und den Tullnern und der Tullnerin wieder hier eine klimafitte Grünoase zurückgeben, die sie dann zum Verweilen und zum Bespaßen nutzen kann.
Ja, der Werner hat was angesprochen, was du vorher schon angesprochen hast, auch. Tulln hat eben für dieses Projekt wirklich einen sehr aufwendigen Partizipationsprozess gemacht. Ja. Man muss ja sogar selbstkritisch ein bisschen sagen, also ich habe mit der Daniela Allmeier, die diesen Prozess geleitet hat, von Raumposition, die wirklich tolle Projekte macht, aber sie sagt selber, können wir uns jedes Mal so aufwendige Prozesse leisten? Auf der einen Seite ist es total wichtig, nämlich genau für, wie du angesprochen hast, Werner, für die ganze Akzeptanz und. Ja. Und natürlich im Prozess lernt man auch dazu, weil man mit wirklich vielen Leuten spricht und dann auf Dinge kommt, die man sonst nicht gehabt hätte, auf der Agenda gehabt hätte. Aber wir haben gesagt, wir müssen ein bisschen schneller reagieren auf manche Sachen. Also kann man sich immer eigentlich solche Prozesse leisten? Ich rede gar nicht vom Geld, sondern einfach von der Zeit
intensiviert, oder? Ja. Also schwierig, aber man muss es fast. Gerade bei solchen großen Projekten, wo es die Vision in den Köpfen der Politik auch gibt, aber wo man sie auch einfach erklären muss. Ja, so wie beim Energiethema. Ich muss jemandem das erklären, auch wenn es so banal klingt, ist es wichtig, dass man das tut. Und die Zeit muss man sich, glaube ich, nehmen, weil in Tulln ist ja, das habe ich vergessen, es war ja dann, hat zu einer Volksabstimmung geführt. Also es war nicht einfach so, dass man sagt, naja, wir machen das jetzt zum Spaß, sondern es war schon klar, dass es am Ende des Tages von dieser Bürgerbeteiligung dann die Möglichkeit gibt, die Bevölkerung abstimmen zu lassen. Das muss man sich auch mal trauen. Ja. Das haben wir auch vor 25 Jahren am Hauptplatz gemacht. Da gab es sogar zwei Abstimmungen, weil der erste war nicht ganz so.
Man kann ja noch abfragen.
Aber es war wichtig, dass man da einfach als Politik auch dran ist, eine Vision hat und die dann auch konsequent weiterverfolgt.
Ja. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil das ist natürlich in Zeiten von Populismus hat sich das gedreht. Ja, wir machen das, was die Menschen nur wollen. Aber man braucht schon auch eine Vision und muss in eine Richtung gehen und kann dann die Menschen fragen dazu, aber auch Dinge auch mit einem gewissen Mut zu verfolgen und nicht immer sozusagen sein Fähnchen nur danach hängen, was.
So ist es, genau.
Ja. Meinert.
Danke. Thema Mikroinfluencerinnen. Eine Anmerkung und zwei kurze Fragen. Die Anmerkung, ich bin fasziniert, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich sehe unheimlich viele Kontakte und eine Zielgruppe, zwei Drittel weiblich, über Facebook und über Instagram. Also ich sehe da ein Potenzial quasi ohne Ende, wenn man es auch geografisch noch sieht. Frage 1, rennen euch die Influencerinnen jetzt die Tür ein oder müsst ihr da noch ein bisschen aktiv suchen? Und Frage 2, wie viele Kanäle kann man dann realistisch bespielen? Also ich sehe viel Facebook und Instagram, aber ist dann vielleicht noch TikTok irgendwann ein Thema oder sonstiges? Danke.
Also ja, wir haben da jetzt eine Handvoll an Mikroinfluencer und mehr sind sie auch nicht. Ich meine, wir sind jetzt keine Metropolregion, wir haben 17.000 Einwohner. Und da gibt es einfach eine Handvoll, die sinnvoll sind, ja, weil wir suchen jetzt ja nicht jemanden, der da im Sportbereich tätig ist, sondern es muss ja auch jemand sein, der das Thema Shopping in seinem bestehenden Kanal auch integriert hat. Und da gibt es im Tool gibt's 4, 5, die sind da sinnvoll, mit denen arbeiten wir zusammen und mehr braucht es auch nicht, das ist dann schon genug Austausch. Wir setzen die jetzt ja auch nicht jede Woche ein, das wäre ja auch wieder zu viel sozusagen. Und so funktioniert es. Und diese Mikroinfluencerinnen und Influencer schlummern sich ja in jeder Stadt. Man braucht eine Person, die in diesem Bereich tätig ist. Ja, weil ich glaube, einen Aufruf über die Gemeindezeitung, bitte meldet euch, daher hätte sich wahrscheinlich keiner gemeldet, logischerweise. Ja. Daher braucht es einfach auch jemanden,
der das übernimmt. Aber wir sehen zum Beispiel, es gibt schon Tools, wie man auch sozusagen die ein bisschen entdecken kann. Ja. Natürlich einerseits Recherche, ja, wenn man kann auch Social Media durchrecherchieren. Und das Zweite ist, was wir in der Regel bei unseren Markenprojekten machen, ist eine Kampagne, die heißt Hashtag meine Stadt. Und da rufen wir zu einem großen Fotowettbewerb auf, zeig uns deine Stadt. Und fast immer, wenn wir diese Kampagnen machen, stehen da 2, 3, 4 Influencerinnen und Influencer auf, die du nicht am Radar gehabt hättest. Also ich kann mich noch extrem gut an Mödling erinnern. In Mödling war das sozusagen so ein Team von zwei jungen Mädchen, ja, die wirklich geile Mödling-Bilder gemacht haben und die auch schon einen super Kanal hatten, ja. Und das war halt dann natürlich für die Stadt aufgelegt, dass man nach dem Wettbewerb an die herantritt und sagt, hey, wollen wir nicht gemeinsam mehr tun? Ja? Und also manchmal ist also ein Fotowettbewerb zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und ein Beispiel noch zu diesen Influencern, wer Lust hat, kann in der Stadt Eindhoven sich ein paar Videos auf YouTube anschauen. Eindhoven in den Niederlanden, Philips-Standort und extrem gut unterwegs in Sachen Brand. Ja? Und die machen eines, man sind natürlich größer, 350.000 Einwohner oder so die Stadt, ja, die laden jedes Jahr zu einem Influencer Day ein und laden weltweit Influencer nach Eindhoven ein und die machen mit denen ein Programm, das unfassbar cool ist. Ja. Also die zeigen ihnen Eindhoven, wie man es normalerweise nicht als Tourist sehen würde und generieren damit Millionen Reichweiten. Also, recht, also man sieht sozusagen, in welchen Dimensionen man das auch betreiben kann. Das ist für kleinere Städte nicht möglich, aber die Idee ist schon irgendwie ganz cool, Leute einzuladen und sagen, wir zeigen euch einmal die Stadt, wie man sie so noch nicht gesehen hat. Ne. Also ich glaube, im Influencer-Bereich gibt es viele Ideen und Varianten.
Ja. Und TikTok kann man so nicht getraut, angetan, wie auch immer, ich meine, das sind dann ja auch alles Ressourcen, die man dann haben muss.
Ich glaube, angetan ist das richtige Wort dazu. Ja, ja, also TikTok ist schon eine spezielle Sache und das muss man sich, glaube ich, sehr gut überlegen als Stadt, ob man das angeht oder nicht. Es ist schon ein sehr schnelles Medium.
Und wir merken auch jetzt, dass die junge Bevölkerung dann auch Kommentare schickt auf, oder Nachrichten auf Instagram, wo man früher sagt, das ist eigentlich Bürgerservice-Themen. Ja, also hey, übrigens, da die Staatsanwaltschaft geht nicht. Es ist ein mehr als nur etwas zu posten, man braucht ja jemanden, der den Account dann auch wirklich verwaltet. Und damit sind wir dann schon auch bei einer besprechenden Personalressource, die man dann auch halt einfach wieder einplanen muss.
Ja. Ja, ja.
Es ist nicht nur das Posten und es ist ein bisschen mehr.
Es ist ein bisschen mehr, genau, richtig. Ja. Gibt es noch Fragen? Wir nähern uns dem Ende unserer Sendezeit und sind sogar on time, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Sonst würde ich euch an dieser Stelle ganz gerne noch auf etwas hinweisen. Und zwar, wir verlosen aktuell ein Ticket nach Uppsala. Also nicht nach Uppsala, sondern in Uppsala. Die Reise wäre selbst zu zahlen. Da findet nämlich im Mai, 12. bis 13. Mai, die Place X Nordic statt. Das ist eine der inspirierendsten Place Branding, Place Making Konferenzen in Europa, finden wir. Wir sind da immer auch von unserem Team jemand dabei. Also das heißt, wenn ihr kurz auf unserer Webseite mitmacht, uns zwei, drei Fragen beantwortet, dann seid ihr dabei bei diesem Gewinnspiel. Aber wie gesagt, die Reise selbst zu zahlen, wir haben ein Ticket zur Verlosung ausgeschrieben. Und der Robert hat auch, glaube ich, einen QR-Code mitgebracht. Also wer sich mit dem Robert austauschen und vernetzen möchte, ich weiß nicht, ob ich das darf, an der Stelle herzuzeigen, aber klar. Genau. Ja. Dann bitte gerne. Und dann darf ich euch auch noch hinweisen auf unseren nächsten Message-Talk. Der wird, das ist jetzt kein Blödsinn sage, aber der wird am 21.05., das ist in dem Fall ein Mittwoch 21.05. stattfinden. Da haben wir die Silvia Hackl aus Linz eingeladen. Sie leitet den Innovationshauptplatz in Linz. Recht ein spannendes Projekt, das sie seit ein paar Jahren dort am Start hat. Und sie wird uns ein bisschen berichten, was sie sozusagen in Richtung Innovationsmanagement der Stadt machen. Dann wünschen wir euch einen sonnigen Tag. Die Sonne scheint heute zumindest bei uns. Ich weiß nicht, ob es in Kärnten auch so ist. Sehr gut. Dann, da scheint ja eh immer die Sonne, genau. Und möge alles gelingen, was ihr euch heute vornehmt. Dankeschön. Super.